Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich könnte jetzt viel erzählen über Oasis, mich so mit Formulierungen quälen wie eine der legendärsten Band der 90er, ruft gleich wieder jemand an und sagt, Dieter, da meinst du doch aber Blur, oder? Nein, ich meine Oasis. Und wenn Sie in richtig Oasis-Stimmung kommen wollen, ganz einfach, man braucht ja nur ein paar Sekunden. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Wonderwall, das war in Deutschland, in England nicht, wenn man nachzählt, aber in Deutschland ihr größter Single-Hit aus dem weltweit erfolgreichsten Oasis-Album What's the Story, Morning Glory. Und ich weiß nicht, ob Sie das Video kennen, da sitzen die nebeneinander und wirken erstaunlich schlecht gelaunt. Oliver Schwesig lacht da schon drüber. Musikjournalist ist bei mir im Studio. Morgen, Herr Schwesig.
Hallo, guten Morgen.
Zur Wahrheit gehört ja, dass die Band angeblich den Song nie gemocht hat. Aber sie haben ihn dann doch immer gespielt, weil ihn die Fans hören wollten. Sie haben ihn vor exakt 20 Jahren in München nicht gespielt. Das lag aber nicht an dem Song, sondern darin, dass der Auftritt ausfiel, weil es vorher eine Prügelei gab. Was ist damals genau passiert?
Genau, die Band war gerade auf Tour zu ihrem damals aktuellen Album Heathen Chemistry und die Deutschlandtour sollte starten. Also das Konzert in Frankfurt, immerhin, das hat stattgefunden am 30. November und dann sollte am 1. Dezember das Konzert in München stattfinden. Achso, übrigens habe ich nochmal geguckt, Dieter Kassel, wissen Sie, was man damals für ein Oasis-Ticket bezahlt hat? 30,20 Euro.
Huch! Das würde man heute.
Ticket tauchte noch auf im Netz.
Das würde man heute, glaube ich, für einen Song, wenn man nur kurz rein will in die Halle oder so.
Und dann sind sie nach München gefahren, haben sich im vornehmsten Haus am Platz eingemietet, im Bayerischen Hof. Da gibt es unten im Keller einen Nachtclub. Und bevor das Konzert anfing, am 1. Dezember, in der Nacht davor, haben sie gefeiert. Und fünf Oasis-Leute von der Oasis-Band und der Crew waren dabei. Und es gab nicht nur Cigarettes and Alcohol, wie ein Song von denen ja sagt, sondern auch eine Menge Drogen, Kokain. Und irgendwann war die ganze Entourage betrunken und es brach ein Streit aus. Und innerhalb der Band erst und dann mit dem Nebentisch, mit dem Drummer Alan White, dem damaligen Drummer. Und dann gab es eine Prügelei, dann flogen irgendwann Möbel und Fäuste. Das Ganze ging nach oben zur Rezeption und dann bis vor die Straße. Die Polizei kam, Liam Gallagher verlor zwei Zähne und musste in den Knast und dann war es das mit der Deutschland-Tour. Und das Polizeifoto zeigt ihn zwar ohne Gesichtsverletzung, also die genauen Hintergründe weiß immer keiner, je nachdem, wen man fragt, aber die beiden Zähne waren raus, er musste in den Knast, es musste eine hohe Kaution und eine Strafe gezahlt werden, die Tour war futsch.
Wenn man Musikjournalisten fragt, dann wissen die das aber bei Ihnen ja gerade gemerkt, Herr Schwesig, auch nicht, wer genau welchen Zahn erwischt hat, aber einige Ihrer Kolleginnen behaupten, dass also diese Prügelei und dann die Absage des Rests der Tour wäre das der Anfang vom Ende der Band Oasis gewesen. Schätzen Sie das auch so ein?
Naja, diese These steht so ein bisschen auf schwachen Beinen. Also es war bis zum nächsten Album dann doch ein bisschen länger. Also das war schon ein Einschnitt. Es hat noch 3 Jahre dann gedauert, bis man an das nächste Album gegangen ist. Don't Believe the Truth. Der Schlagzeuger, den ich erwähnt hatte, Alan White, der ist kurz darauf auch gefeuert worden. Man könnte jetzt sagen, das ging auf diesen Streit zurück, weil er in diesem Streit beteiligt war. Wurde übrigens ersetzt vom Sohn von Ringo Starkey. Zach Starkey hat dann weitergemacht bei Oasis. Und es gab auch einen Song über diesen Vorfall, den Liam geschrieben hat, Ain't Got Nothing, auf dem Album Dig Out Your Soul, wo er dann seine Version dargestellt und gesagt, also mir wird immer vorgeworfen, ich habe das Ding, den Streit hervorgerufen, alle schieben die Schuld auf mich. Dabei war es ganz anders. Und Noel Gallagher hat dann wiederum in einem Interview gesagt, ja, also glauben Sie dem wirklich, der Mann, der lügt wie gedruckt. Also der Streit, der war immer noch, der schwelte die ganze Zeit und zumindest kann man sagen, dass dieser Vorfall in München die schlechte Stimmung mindestens befördert hat. Vorher haben die beiden sich ja schon furchtbar gestritten und es war zumindest eine Zäsur, kann man sagen. Und es kam auch dazu, Sie haben die ersten beiden Alben erwähnt, die haben ja noch im zweistelligen Millionenbereich verkauft. Das war dann mit den Nachfolgealben nicht mehr. Also es gab schon so eine kreative Delle, es gab eine musikalische Delle und natürlich auch nochmal in der Bandstreit. Also die Delle war auch da. Zumindest, wie gesagt, der Vorfall in München hat die schlechte Stimmung mindestens befördert.
Damit haben Sie ja schon gesagt, also zum Beispiel What's the Story, Morning Glory, dieser Megaseller, das war 95, also das war da schon 7 Jahre her. Sie haben so viel erwähnt. Vielleicht mal eine kurze Offenlegung. Oliver Schwesig und ich, wir sind beide durchaus Oasis-Fans, haben diese Alben alle zu Hause in mehreren Versionen. Also wir können nicht offen reden, auch nicht über Blur, das erwähnen wir jetzt nicht. Aber Liam Gallagher und Noel, sein Bruder, Sie haben es gesagt, waren immer Antipoden, wirklich, haben sie immer gestritten. Und als die Band dann aufgelöst wurde, haben sie beide aber ja weitergemacht. Und ehrlich gesagt finde ich, sie klingen beide noch ein bisschen so wie früher bei Oasis, aber man merkt, dass sie einander eigentlich irgendwie idealerweise doch brauchen. Ne?
Ja, das ist das Kuriose. Das weiß die Presse, das wissen die Fans. Ich glaube, das wissen die beiden auch. Aber irgendwie ist der Graben so tief. Das ist bei Brüdern ja halt so. Der ein oder andere kennt das vielleicht aus der eigenen Familie. Das dauert eine Weile, bis man sich dann wieder versöhnt. Aber irgendwie, weil eben Blut dicker ist als Wasser, kann man dann eben doch nicht sich ganz auseinanderleben, wie das bei anderen Bands ja der Fall war. Und bei den beiden ist das so, die haben jeweils in ihrer Band dann irgendwie so eine Art Oasis-Version 2.0 weitergemacht. Das war immer schön, das hat auch für die Charts und ein paar gute Verkäufe gereicht, aber in jeder Kritik hat man gelesen, ja nee, der andere fehlt und bei Noel Gallagher, der kann halt tolle Songs schreiben, aber der braucht eben einen Sänger, der die Dinger auf die Bühne bringen kann mit großer Präsenz und umgekehrt. Liam Gallagher ist kein toller Schreiber, der brauchte immer andere Leute, der für seine Band und für seine Soloplatten ja auch die Songs geschrieben hat und dem fehlt ein Songschreiber und dieser Streit wird bleiben. Ich glaube aber trotzdem, das ist eine schöne Marketing-Technologie, das funktioniert ja dann zur Mythenbildung immer ganz gut, wenn eine Band mal sich trennt, also bei Boybands wie NSYNC oder Take That hat man das erlebt, die haben das medial ja ganz wunderbar inszeniert und da lohnt sich dann natürlich auch wieder die Reunion, die kann man dann auch wieder verkaufsträchtig in die Medien bringen und bei den beiden ist das auch so. Meine Vermutung ist, irgendwann werden sie wieder zusammenkommen, nicht weil sie es unbedingt finanziell nötig haben, vielleicht auch nicht musikalisch, aber für den Brüderzwist, um das wieder zu heilen und vor allem auch um die Fans zu versöhnen und weil man sich selbst auch nochmal feiern will. Ich habe immer den Eindruck, die beiden wollen, dieser Größenwahn muss trotzdem auch nochmal gelebt werden und das geht nur, wenn sie es zusammen machen.
Die haben ganz viel Musik von Oasis gehört. Offiziell zur Vorbereitung aufs Gespräch. Wieder nichts zu tun gehabt, der Schwede, gestern Abend, ne?
Ja, das war so, dass jedes Mal, wenn mich dieser Sender beauftragt, irgendwas zu den 90ern, speziell England zu machen, sitze ich, nachdem das Skript fertig ist, stundenlang heulend vor YouTube und denke, ach, das war so schön damals. Und das ging mir gestern auch wieder so. Also Oasis mehrere Stunden lang, man kommt dann irgendwie doch nicht weg. Also die Kraft dieser Hymnen, dieses Life-Affirming, das wirkt bis heute nach. Ich muss nach wie vor sagen, also das haben sie wirklich perfekt gemacht.
Und ein Beispiel dafür, also hymnisch sind fast alle, aber ein Beispiel dafür haben wir jetzt Oasis im Deutschlandfunk Kultur mit Live Forever.